Ja, hallo, liebe Zuschauer, lieber Dirk, herzlich willkommen zum Live-Chat. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da eingewilligt hast,
Ja, sehr
bei
gerne.
uns hier auf Jetzt TV zu erscheinen und Live-Chat, anzubieten. Vielen Dank.
Sehr gerne, lieber Wolfgang. Es ist meine Ehre und ein Vergnügen, heute Abend hier zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich schon auf den heutigen Abend und auch auf die Fragen, die hoffentlich kommen werden. Vielen Dank.
Möchtest du vielleicht erst ein paar einleitende Worte über dich sagen, weil Fragen dauert erfahrungsgemäß immer ein paar Minuten, bis sie im Chat auftauchen. Oder wenn jemand
Ja.
hier auf Zoom schon Fragen hat.
Also zu meiner, ich habe eigentlich nicht viel zu meiner sogenannten Vergangenheit zu sagen, außer ich benutze manchmal Geschehnisse aus meiner sogenannten Vergangenheit, Geschichten, die angeblich passiert sind. Sie sind natürlich passiert, wenn man vorausnimmt, dass eine Vergangenheit überhaupt existiert, wenn man das voraussetzt. Und ja, so gesehen, was gibt es schon zu sagen? Also meine Funktion, die hat sich hier wie durch ein kleines Wunder irgendwann ergeben. Die Funktion eines Autors und spirituellen Lehrers. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich. Ich war früher mal Kaufmann und im Management richtig tätig, also eine Karriere gemacht in Anführungsstrichen. Und dann irgendwann gab es einen eklatanten Bruch in einem Meeting, wo ich mich fragte, was machst du hier eigentlich? Was interessiert dich das? Und dann bin ich auf andere Wege gekommen und im Grunde meines Herzens und im Grunde dieses menschlichen Wesens hier war ich schon immer ein spiritueller Mensch, schon immer auf der Suche, habe aber eine Zeit lang, ganz lange Zeit lang nicht gewusst, wo ich hinschauen muss und das hat sich dann durch eine glückliche Fügung ergeben und so bin ich jetzt einfach auch durch ein bisschen Glück und Gnade in die Lage versetzt worden, also reingesetzt worden, möchte ich fast sagen, das hier zu tun, was ich jetzt hier tue. Also unvorstellbar, aber wahr. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich denke, der Rest ergibt sich dann vielleicht im Laufe des Abends dynamisch.
Was verstehst du unter einer spirituellen Ausrichtung?
Eine spirituelle Ausrichtung, also ein spiritueller Mensch zu sein, war, wenn ich das mal so auslegen darf, ich hatte immer schon das Gefühl, auch als ich ein kleiner Junge war, schon, dass es etwas Größeres gibt als ich. Dabei konnte ich natürlich noch nicht verbal unterscheiden, dass es ein Ich-Apparat gibt und das Sein und solche Begrifflichkeiten, die waren mir noch vollkommen fremd. Aber es war schon eine Art Lebensgefühl, ein Anwesenheitsgefühl, dass irgendetwas Größeres entweder mich regiert oder da ist, also irgendwas Heiliges auch. Da war immer schon auch eine Art liebevolle Essenz vorhanden, etwas, was ich mir auch nicht erklären konnte, was mir aber auch schon Zeit meines Lebens von klein auf bis in die Jugend, bis in die Twen-Zeit einen gewissen Halt gegeben hat. Das würde ich dann einen spirituellen Weg nennen oder eine spirituelle Entwicklung oder so. Ich weiß nicht genau, was war deine Frage nochmal? Also, was
Ja,
eine
was du unter
spirituelle,
einer spirituellen Ausrichtung
also
verstehst.
Ausrichtung im Grunde ist das ja, eine spirituelle Ausrichtung, da muss man eigentlich schon auch ziemlich vorsichtig sein mit der Wortwahl, denn es ist entweder alles spirituell oder nicht spirituell. Das ist immer ein bisschen schwierig, mit diesen Begrifflichkeiten umzugehen. Wir brauchen natürlich welche, damit wir uns hier verständigen können, vollkommen klar. Jeder Mensch ist spirituell in dem Sinne, weil jeder Mensch natürlich auch einen geistigen Anteil hat, ein geistiges Wesen ist. Und dann noch, wenn wir jetzt schon in die Tiefe gehen wollen, jeder Mensch ist im Grunde der Teil des einen Göttlichen, Teil des einen Seins, wie alle eine Welle auf dem Ozean. Somit ist also alles geistiger Natur auch, also spirituell auch. Und da kann man sich ausrichten, wie man will. Es geht nur darum, ob das erkannt ist, dass man auch einen geistigen Anteil hat, der unsterblich ist oder nicht. Und so würde ich dann sagen, wenn sich der Geist hier lokalisiert, vielleicht darauf mehr fokussiert und sich fragt, was bin ich denn eigentlich wirklich? Bin ich nur der sterbliche, vergängliche Dirk? Oder was ist hier los? Dann könnte man das vielleicht Ausrichtung nennen, aber im Grunde befindet sich immer alles in dem einen großen, unendlichen, grenzenlosen Ozean des Seins. Und das ist eigentlich Spiritualität oder, wenn wir den Begriff nicht mögen, ist nicht spirituell. Aber alles ist das gleiche eine. Es sieht bloß unterschiedlich aus.
Du hast gerade die Worte gebraucht, was man eigentlich ist. Was bist du denn eigentlich?
Diese Frage habe ich erwartet. Ich bin Ich bin das, was jetzt ist. Ich bin dieser Moment. Es kommt, auf diese Frage gibt es sehr oft Antworten, die lauten so ähnlich: Ich bin das reine Bewusstsein, ich bin Pure Consciousness oder sowas. Und das ist nicht das, was ich bin, weil wir brauchen uns hier heute Abend nur einmal jeder ganz heftig in das Bein zu kneifen und sagen wir aua. Und wenn wir nur reines Bewusstsein wären, also Pure Consciousness, wie man es immer nennen will, ohne Anglizismen geht es ja auch sehr gut, dann würde es keinen Schmerz geben. Also wir sind zurzeit als Mensch hier, als menschliche Form. Das ist das, was ich jetzt bin. Jenseits dessen existiert nichts. Dass ich natürlich benutze ich auch die Worte ich, ICH, ein Buchstabensalat bestehend aus drei Buchstaben im Gewahrsein. Ein Ich ist hier in dem Sinne nicht vorhanden. Ein persönliches Ich gibt es nicht, aber es gibt sehr wohl etwas, was diesen Körper beseelt. Das ist das, was hier ist. Ich bin, könnte man sagen, aber das Ich kann man auch streichen. Dann könnte man auch sagen, Sein geschieht in diesem Moment. Und wenn man noch exaktere Worte nehmen wollte, müsste man oder könnte man vielleicht sagen, Seinen geschieht in diesem Moment wie ein fließendes Verb. Das ist das Geschehen, das ich bin. Da sich das aber ausdrücken kann und über eine ungeheure Intelligenz verfügt, das eine Unbenennbare, können wir hier Worte benutzen und fröhlich miteinander darüber parlieren und spielen. Das Spiel spielen, was bist denn du und was bin ich? Dabei ist alles eins, das eine Sein, das mit sich selbst spricht. Jetzt. Und zwar nur jetzt. Und da waren sie alle stumm. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Hier geht es, und das kam jetzt schon richtig aus dem Herzen, aus dem Bauch raus, es ist so einfach, denn es ist einfach. Wir brauchen manchmal mathematische Numerik, wir sagen, dann ist das das eine Sein, und dann könnte man ja demzufolge auch denken, dann gibt es ja vielleicht auch eine Zweiteilung, die Dualität oder die Polarität, aber selbst die Zahl 1 ist noch nicht mal auf das anzuwenden, was hier ist, also was gerade in diesem Moment läuft. Es geht ohne Ziffern auch, das ist wie ein Daseinsgefühl durchtränkt von, ja, einer Art Liebe, Lebensfreude. Das ist wie eine vibrierende Frequenz. Das ist das, was ich bin. Und ich werde auch weiter heute Abend ich sagen, weil sonst eine vernünftige Kommunikation nicht möglich wäre. Aber in dem ständigen Gewahrsein, dass hier als Person niemand drinsteckt, aber sehr wohl das eine liebende Sein, das auch hier als Dirk sitzt und auch als Wolfram und als Wantje und Anita und wie sie alle da sind, herzlich willkommen, und auch als Katja, sich zeigt. Und im Grunde ist es das schon. Und wir können auch vielleicht heute im Laufe des Abends noch auf etwas tiefere Ebene der Erkenntnis gehen. Das würde ich aber zu Anfang nicht unbedingt raten, möglicherweise, weil es kann sein, dass wir dann ein, zwei Zuschauerinnen schon verstandesmäßig verlieren irgendwie. Es muss nicht sein, aber es könnte ja passieren. Also okay, das, was jetzt ist, ist das Einzige, was ist. Und das ist wunderschön, auch wenn es anders im Außen erscheint, sehr oft, gerade zur Zeit.
Also ist die Ich-Identifikation mit dir bei dir weggefallen?
Ja, das ist eine wunderbare Frage, die auch genau korrekt ist. Darüber freue ich mich. Ich bestehe sehr auf exakte Wortwahl, denn es ist so schon kaum auszudrücken, von was hier gesprochen wird. Und du hast richtigerweise gefragt, die Identifikation mit dem Ich hat sich aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass hier nicht Ich-Gedanken noch auftauchen oder eine Ich-Haftigkeit in Gedanken- und Emotionsform da ist. Das ist aber nur das, was im Gewahrseinsfeld auftaucht. Die Identifikation mit diesem Gedanken- und Emotionsknoll, die hat sich aufgelöst. Ist ja so, das wisst ihr alle schon hinlänglich bekannt, hier tauchen 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag, also hier nicht mehr, aber im Normalfall sehr viele tausende Gedanken pro Tag auf. Viele davon sind sehr negativ und sich wiederholt. Nur ein kleiner Prozentsatz sind positiv oder konstruktiv, und diese Gedanken und Gedankenmuster, gesamte ganzen Gedankenketten werden das ja auch meist daraus, die erzeugen dann eine gewisse Emotionslage. Die Emotionen zusammen machen das ganze Geschehen oder das, was da erzählt wird im Gewahrsein, noch viel glaubhafter. Nach dem Motto, oh, ich fühle das ja richtig, das muss stimmen, weil ich fühle es ja auch. Und dieses Knäuel ergibt ja diesen ich nenne das immer den Ich-Apparat oder den Ego-Apparat. Und das Sein, unvorstellbar aber wahr, das Göttliche, Gott, das Sein, wie man es nennt, das Bewusstsein, fällt auf seine eigene Erfindung herein. Das ist aber Absicht. Also es verwechselt sich absichtlich für eine Lebensspanne eines Menschen, vielleicht 50, 60, 70, 80 Jahre lang, für ein etwas kleineres, was auch immer. Und das Spiel lautet, hier und da, nicht überall, erkenne, was du wirklich bist. Die Identifikation ist hier vollkommen zerbrochen, aber trotzdem sage ich noch, ich gehe einkaufen, ich mag das nicht oder das möchte ich gerne tun. Das ist aber so ein Tun als ob. Da gibt's noch die Wörtchen, finde ich sehr wichtig. Hier wird so getan, als ob ich eine Person Dirk Hessel sei, die irgendwann geboren ist in Bad Oeynhausen vor so und so vielen Jahren. Und damit auch hier vernünftig weiter mitgespielt werden kann und gesprochen werden kann und dass sich alles also ganz menschlich abspielt, vergesse ich sage es absichtlich jetzt hier, auch die Wörtchen als ob. Also ich vergesse auch, dass hier nur ein Spiel läuft. Aber es ist wie ein innerer Frieden, wie ein Gewahrsam im Hintergrund immer vorhanden. Hier kriege ich eine seltsame Meldung, dass mein Gerät abgeschaltet wird in 5 Minuten. Habt ihr das auch oder... Eine Standby-Funktion? Ich kann es nicht anklicken. Das muss irgendwie von Zoom kommen, von euch irgendwo. Weil jetzt ist weg. Ja, die Identifikation mit dem Ich ist zerbrochen. Manchmal fällt das Sein natürlich auch noch auf extrem heftige Gedankenmuster rein. Das geht aber relativ schnell, also wenn wir jetzt mal die Uhrzeit nehmen, relativ schnell wieder weg und es wird sehr schnell wieder durchschaut, dass es auch nur wieder ein Gedankenmuster war, das um Aufmerksamkeit heischt. Oder ein Emotionsmuster. Das passiert häufiger natürlich, wenn wir in Anführungsstrichen dramatische Lebenssituationen erleben, Todesfälle in der Familie, in letzter Zeit war das hier öfter, da hat sich das so ein bisschen geknubbelt, dass Menschen meinten, sie müssten schon jetzt hier die Erde verlassen, beziehungsweise das Sein aus den Körpern. Und da gibt's natürlich dann auch innere Ablenkungen, aber selbst da hält dieses Fundament, die Seinserkenntnis absolut stand und lässt hier diesen Dirk-Typen nicht in ein Drama versinken. Also von daher kann man schon sagen, dass das relativ stabil hier alles vorhanden ist.
Und was verstehst du unter Sein?
Das Sein ist nur ein Begriff. Es gibt so viele Begriffe dafür, für das Unbenennbare. Das ist das Sein, das ist das Unbenennbare eine, was in diesem Moment alles erschafft, erhält und auch wieder fortnimmt. Da kann man jetzt auch Bewusstsein sagen oder das Göttliche, Gott von mir aus, aber der Begriff ist ja auch so ein bisschen besetzt und da denken viele Menschen sofort an eine individualisierte Oberpersönlichkeit, männlich auch noch meist. Das Sein ist einfach das, was jetzt ist. Ist nur ein Begriff, der im Grunde gar nicht so, finde ich, so oft benutzt werden sollte. Aber wir haben nichts anderes, der ist zumindest noch neutraler als irgendwas anderes. Und wie vorhin schon gesagt, es ist eigentlich gar nicht das Sein wie ein Kasten, wie ein Hauptwort, sondern es ist eher das Seinen. Das ist ein fließendes Geschehen, was passiert in diesem Moment.
Hat das irgendeine Substanz?
Das hat eine Substanz. Ja, habe ich ja schon gesagt, das hat diese Substanz, die es jetzt hier gerade hat. Alles andere, zu denken, wenn ich sterbe, ich gehe jetzt mal so ein bisschen, also ich hoffe, ich beantworte deine Frage da trotzdem mit, wenn gedacht wird, ich begebe mich auf einen spirituellen Weg, um von dem Menschsein zu fliehen. Das machen, glaube ich, sehr viele Menschen, die wollen mit ihren Herausforderungen, mit dem Leid nichts mehr zu tun haben, finden dann den spirituellen Weg und gehen dann dorthin, also begeben sich denn. Und dann kommen diese ganzen Begrifflichkeiten, du bist nur das reine Sein, du bist was auch immer, du bist unsterblich in deiner Essenz. Das stimmt auch alles, aber was nicht erkannt ist oftmals, ist, dass es nur diesen Moment gibt, weil Zeit nicht existiert. Jetzt bin ich doch schon am Ende meines Redens, das macht nichts. Das reißt einem alle Konzepte weg. Das wird aber oft geflissentlich übersehen oder es wird nicht gehört oder es wird einfach nicht begriffen, weil es auch nicht zu verstehen ist, weil ja alles so wirkt, als wenn es einen Zeitstrahl hier gäbe. Es sieht wirklich absolut frappierend so aus, als wenn was passiert. Ich habe mich hier hingesetzt vor einer Viertelstunde oder wann und ihr auch und ist ja was geschehen. Und warum soll das nicht existent sein? Das kann man mit dem Verstand nicht erfassen. Und das ist aber das, was tatsächlich passiert. Die Essenz des Seins, was du gerade fragst, das ist genau das, was jetzt ist. Wo ist das reine Sein jetzt in diesem Moment? Frage ich dich jetzt mal zurück oder euch alle. Wo ist das reine Sein jetzt? Wo?
Wenn du mich fragst, also Sein ist ein Gefühl von Anwesenheit, von Dasein. Ein
Ja.
leeres, also ein Gefühl, ein reines Gefühl, einfach nur Sein.
Ja, das gibt es, das stimmt, das ist, das hätte ich jetzt auch noch irgendwann dazu gefügt, das ist das Gefühl, also ich bin, also es ist eher ein Gefühl von lebendiger Anwesenheit, eine Präsenz, die auch noch stärker hervorscheint oder stärker spürbar ist oder stärker erfahrbar ist, wenn wir vielleicht in einer tiefen Meditation sind und Körpergrenzen fallen, Gedankenmuster versiegen, Emotionslage still ist. Also wenn es still ist, komplett still oder relativ still und der Körper auch keine Rolle mehr spielt, dann kann man sagen, sowas wie so, ah, das ist das Sein, einfach nur das Sein. Ich weiß genau, wovon du sprichst, aber das ist nur ein im Grunde durch Kontemplation oder durch eine innere Öffnung hervorgerufener Zustand, der nicht dauerhaft so ständig nur als das Gefühl da ist, weil wir sonst als Menschen nicht funktionsfähig wären. Und das bitte ich immer auch zu berücksichtigen. Es gibt, das ist wie die Heldenreise. Es gibt den Wake-up-Call und dann gibt es den Weg vielleicht vom nur Menschseinsgefühl. Ich bin ein kleiner Mensch. Oh, was wird mir passieren? Ich habe Angst vorm Sterben. Ich habe Angst vorm Leben. Dann treffen wir auf die Spiritualität und dann auf einmal sind wir das reine Sein. Oder dann bleiben wir an dieser Stelle stehen. Das ist dann so die Non-Dualitätsmenschen machen das, glaube ich, relativ oft. Die sagen einfach dann nur noch, hier ist keiner mehr drin. Also das Ego, was das dann hört, ist geschockt. Also die Zuhörer sind geschockt. Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Also man hört diese Aussage, da ist keiner drin, da gibt's keinen. Und das Ego ist, also wenn man das hört, ich habe das zum ersten Mal auch von irgendwem gehört, das war ein Schocker. Und aber wer ist da geschockt? Wer hat diese Reaktion? Was ist die Reaktion? Das kommt durch den Ich-Apparat, der natürlich nicht aufgelöst oder vernichtet werden will. Da ist niemand drin. Okay. Und dann kann man über diese Klippe aber auch noch springen. Dann erkennen wir, dass da keine Person drin ist. Und dann bleiben viele Menschen aber an der Stelle kleben und sagen, da ist keiner drin. Und dann brauche ich auch nichts mehr zu tun. Ich kann ja nichts tun. Das ist einfach das Sein. Und das ist nicht der komplette Weg. Dann stehen wir, wenn wir uns eine Uhr vorstellen, dann stehen wir ungefähr bei 10 vor 12, aber nicht wieder, wir sind also in unserem Dörfchen losgegangen, das ist wie die Heldenreise, dann kommt irgendwie die Begegnung mit der Tiefe, der Untiefe, mit dem, keine Ahnung, mit der Spiritualität, vielleicht der Erkenntnis, und dann bleiben viele Menschen dort um 10 vor 12 stehen, aber wir müssen wieder in das Dörfchen zurückgehen. Da bloß mit einem inneren Gewinn. Was bedeutet das? Wir sind wieder ganz gewöhnlicher Mensch wie vorher. Das ist also genau das, was wir auch tun sollen und wollen. Bloß mit dem Schatz, den wir dann gehoben haben auf dem spirituellen Weg und mit dem inneren Gewinn können wir halt in der Welt besser wirken. Ich sage oft, nach Selbstverwirklichung kommt Weltverwirklichung. Wir sind also nicht dazu berufen, dann werden wir die wahre Natur, die unsterbliche Essenz erkannt haben, auf dem Sofa sitzen zu bleiben mit verschränkten Armen und zu sagen, ist ja eh keiner drin, ich kann eh nichts tun, auch dann mal gucken, was so geschieht. Das hat mit einem spirituellen, ich benutze den Begriff jetzt absichtlich, mit einem weisen menschlichen Leben nur sehr wenig zu tun, weil da eine Erkenntnis noch fehlt, eine Resterkenntnis.
Ja,
das ist mein Lieblingsthema übrigens.
Ja, okay. Dann erstmal danke, weil es soll ja kein Interview werden, sondern ein Live-Chat.
Genau.
Es sind auch schon eine ganze Menge Fragen und hier im Zoom hat auch schon jemand die Hand gehoben.
Ja, dann mal los. Freue ich mich. Also wer verteilt denn? Ihr verteilt das dann an mich weiter, nehme ich an, ne?
Die 20.
Florian, wenn du möchtest, dann kannst du gerne sprechen.
Ah, vielen Dank. Hallo Dirk. Genau, ich
hallo.
Bin Florian. Hallo. Genau, ich wollte mal fragen, ich bin ja in der Meditation, kenne ich die Zustände. Ich kenne auch Peak-Zustände und immer wieder habe ich schon die Erfahrung gemacht, glaube ich, von den Dingen, von denen du sprichst. Und ich habe das Gefühl, nach bestimmten Erfahrungen kam mein Verstand mit doppelter Kraft zurück, teilweise. Ja. Ich habe also die Frage, deine Empfehlung, wie man da dauerhaft drin bleiben kann. Ich weiß wahrscheinlich schon einige deiner Antworten, weil ich wirklich also auch viel lese, auch deine Podcasts höre, und trotzdem bin ich dabei, meine Gedanken zu beobachten, so wie du es auch empfiehlst. Aber wenn ich dann bei der Arbeit bin oder in Begegnung mit anderen Menschen oder so, dann bin ich halt komplett bei der Sache, zum Beispiel bei der Arbeit oder bei der Begegnung mit Menschen. Und spirituelle Warte, wie du sagen, man ist immer mit einem Bein, aber trotzdem im reinen Bewusstsein oder wie auch immer, im Leben, das habe ich nicht. Also da muss ich mich erinnern, und manchmal ist es sogar anstrengend, meine Gedanken zu beobachten. Also dann, wenn ich mich eigentlich entspannen will, dann fühlt sich das anstrengend an, die Gedanken permanent irgendwie zu beobachten und zu sortieren. Und da kommt dann noch dazu, dass der Beobachter, wo ich denke, dass es der Beobachter ist, manchmal nur ein gefaktes Ich ist. Also das auch, also das ist, also ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das wo ich das Gefühl habe, der Beobachter ist auch eher klein und nicht das.
Woran machst du das denn fest? Dein Gefühl, ich weiß, wovon du sprichst, meinst du denn, kannst du das erkennen, dass das ein gefaktes Ich ist, der Beobachter? Woran, so mal aus dem Bauch raus, woran würdest du das sagen?
Ja, also das kenne ich zum Beispiel, wenn ich Kopfschmerzen habe oder wenn ich meinen Schädel sehr stark spüre, dass es sehr klein ist, eine Art von Diskussion vielleicht auch innerlich ist. Also ja, manchmal ja, möchte ich natürlich auch vielleicht auch oder suche was, ja, ich weiß, soll man vielleicht nicht, soll man ja nicht eigentlich, aber es gibt so eine bestimmte Diskussion, ja, in mir.
Ich weiß, wovon du sprichst. Also du suchst im Grunde immer noch so einen Tipp, wie sich das stabilisiert oder öffnet, oder so diese ganze Sache. Also es ist natürlich, was ich gut finde, du hast ja auch gerade gesagt, das ist auch anstrengend, die Gedanken zu beobachten. Und das ist auch manchmal anstrengend. Und das ist auch eine gewisse innere Arbeit, die zu tun ist. Also ist natürlich, es gibt Unterschiede. Hier ist das einfach radikal irgendwann geschehen. Okay, und dann kann ich auch nichts für. Aber dennoch gibt es dann irgendwie, es gibt noch Steps, die man berücksichtigen kann. Also was nur Gedanken beobachten, das ist eine disziplinarische Aufgabe. Das muss man wirklich machen, sich regelmäßig hinsetzen, empfehle ich immer wieder. Setz dich in Stille hin, nicht allzu lange vielleicht oder am Anfang nicht zu lange, Hauptsache relativ regelmäßig, ein paar Minuten reichen dann auch aus. Was auch geht zum Beispiel ist, einfach um erstmal den Gedanken, den Plauderapparat zur Stille zu kriegen, und da muss ich mich gerade selbst unterbrechen, übrigens, du hast noch gerade gesagt, im Arbeitsleben bist du voll bei der Sache, da kann ich nur sagen, Daumen hoch, das ist das Menschsein, von dem ich spreche, also da bitte nicht von abweichen, sondern sich auf eine Sache besinnen zu können, fokussieren zu können, ist ja eine ganz großartige Sache. Okay, jetzt gehen wir zurück wieder zu dem, wie kann ich meinen Denkkasten still bekommen. Manchmal empfehle ich, also es gibt so verschiedene kleine Übungen, manchmal empfehle ich, wenn es allzu wild wird, dass du dich, das ist natürlich auch eine gedankliche Übung, aber ist egal, dass du dich zum Beispiel einfach innerlich fragst, was geschieht jetzt hier in diesem Moment? Also erstmal so zum Anfang, wenn man ganz unruhig ist, dann kann man sich einfach im Raum umgucken und dann, oder was ist jetzt hier in diesem Raum? Kannst du dir auch die Frage stellen. Und dann wird natürlich der Geist auf eine Antwort kommen. Dann sagt man, da ist eine Lampe, eine Kamera, ein Bildschirm. Also dann, wenn du, das ist immer noch ein geistiges Benennen, na klar. Aber das ist ein geistiges Benennen, was sich immerhin mehr oder weniger auf die Gegenwart bezieht. Wir sind ja oft mit unserer Aufmerksamkeit weggezogen aus dem jetzigen Moment, weil sich unser Verstand sehr viel mit der sogenannten Vergangenheit und sehr viel mit der sogenannten Zukunft beschäftigt. Also Gedankenmuster kreiert, die mit der jetzigen Situation überhaupt nichts zu tun haben. Und das sind dann auch entweder Sorgen zum Beispiel, wenn das sich auf die Zukunft bezieht, oh, ich kann das nicht, ich kann nicht gut meditieren, da ist ja mein Beobachter wieder und das ist vielleicht noch ein Fake-Ich kriege ich das jemals hin? Und dann kommt vielleicht ein bisschen Unmut, ah, früher war es aber auch nicht besser und so. Und dann würde ich erstmal empfehlen, dann sich absichtlich Gedanken zu denken, also indem du vielleicht einfach rumschaust, was gerade ist, benennen, was gerade ist, und dann wirst du schon merken, dass der gesamte Geistzustand dadurch schon erstmal ruhiger wird, weil es keinen Konflikt mehr gibt zwischen dem jetzt stattfindenden gegenwärtigen Moment, also was gerade ist, und dem Gedankengut. Es geht überein. Normalerweise tut unser Verstand alles, damit das nicht synchron ist. Der will weg, also abweichen vom Jetzt, entweder nach da oder nach da. Er möchte auf jeden Fall nicht in der Gegenwart sein, weil, warum? Weil das Denken dann überflüssig ist. Das wäre jetzt Schritt 3, zu dem ich jetzt komme. Wenn du also anfängst, Dinge zu benennen, absichtlich, ah, ist ein Licht oder ein Schmetterling fliegt da lang, dann wirst du feststellen irgendwann, dass du noch nicht mal benennen musst, da fliegt ein Schmetterling lang oder da ist eine Lampe, weil die Lampe ja sowieso schon da ist und der Schmetterling sowieso schon da fliegt, ohne dass wir es noch zusätzlich gedanklich kommentieren müssen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder was auch eine tolle Möglichkeit ist, um dieses Fensterchen zu öffnen, da habe ich jetzt noch zwei Tipps, ich will das jetzt auch nicht zu lang machen, ist, dass du deine Achtsamkeit auf mehrere Punkte gleichzeitig legst. Zum Beispiel kannst du dich hinsetzen und dich fragen, die Augen schließen, ganz einfach entspannt hinsetzen und dich fragen, woher weiß ich, dass ich zwei Füße habe, obwohl ich sie doch jetzt gar nicht sehen kann. Und dann wird ein großer Teil deiner Aufmerksamkeit weggezogen von dem Denkapparat in Richtung Füße. Dann schaut man sozusagen innerlich nach, kribbelt da was oder kann ich die spüren oder so. Und dann kannst du später noch weitermachen, dann kannst du das üben oder mit der Hand erst. Und dann kannst du gleichzeitig zum Beispiel dich noch auf irgendetwas Optisches konzentrieren, was du siehst. Zum Beispiel die Augen auf einem roten Punkt lassen und gleichzeitig noch versuchen, kann ich etwas hören, was draußen vor der Tür stattfindet. Und schon wirst du merken, dass der Verstand damit überfordert ist und er wird still. Dann hast du schon mal eine gedankliche Stille erreicht. Und das dürfen wir trainieren. So, und als letztes noch diese Koans, paradoxe Fragen sich zu stellen, halte ich auch für eine gute Sache, wenn dir jemand, den du kennst, der vielleicht so ein Koan-Büchlein hat oder eine paradoxe Frage hat, dann dir die zu stellen, und dann gibt's oft einen Gedankenabriss und dann steht eine Lücke, und wenn du die Lücke findest, wenn du die entdeckst, weißt du fortan, wo du in dir, wo du hinschauen musst. Damit, und die Lücke wird dann durch das Beobachten, es geht gar nicht in Wahrheit geht es gar nicht um das Beobachten der Gedanken, das ist nur der allererste Schritt. Es geht in Wahrheit, wenn man jetzt vom Beobachten ausgeht, von dem Thema, geht es darum, die Lücke zwischen den Gedanken zu entdecken. Nicht die Gedanken, nicht was denke ich, ich lasse die Gedanken vorbeiziehen. Das geht überhaupt nicht darum, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Es geht im Grunde darum, die Stille, die Lücke zu entdecken. Das vielleicht hilft das ein bisschen.
Vielen Dank. Lücke zwischen Gedanken zu entdecken, nicht die Gedanken, nicht was denke ich, ich lasse die Gedanken.
Dirk?
Ja?
Möchtest du nach deinem Monitor erstmal schauen? Ich sehe dich auch. Ich sehe dich
nicht.
Jetzt sehe ich dich wieder und siehst du uns?
Ja.
Das ist schön.
Also ihr seht gut aus, alle.
Toll, du auch.
Ja, das ist ja technisch, also ich sehe hier bei mir keine Fehler im Moment, also bei der Technik keine Ahnung.
Gut, dann lese ich eine Frage aus dem Chat vor, ja?
Mhm.
Die Nicole fragt, wer entscheidet, wenn entschieden wird, das Ich, das Leben, was immer hinter dem Ich steht?
Ja, das schnell zu beantworten, das Sein, also ja, entscheidet alles, kann man sagen. Das Ich ist im Grunde ein illusionärer Apparat. Alles wird vom Sein erschaffen, auch dieser Ich-Apparat, auch das scheinbare Ich, auch das Ego, das ja ein Gegenspieler zu sein scheint. Alles wird vom Sein gemacht, kreiert und erhalten. Es gibt nichts, was nicht von der Seinsenergie durchdrungen ist, sage ich mal so. Und deswegen gibt es überhaupt diesen Mittelsmann überhaupt nicht. Es gibt keinen freien Willen einer Persönlichkeit, weil es keine Persönlichkeit gibt. Hier ist niemand drin. Hier aber, aufgepasst, dort natürlich auch nicht, aber hier ist keine Person drin, keine individuelle getrennte Person vom Ganzen. Das gibt's nicht. Aber das eine Sein spricht hier und wirkt hier. Im Grunde ist hier, was nur vielleicht ein kleiner Unterschied ist, hier ist nur die Position, die Wahrnehmungsposition hat sich sozusagen verändert. Ich, also das, was ich bin, das eine Ich Bin, das du auch bist, sitzt sozusagen im Sessel des Seins und spricht aus der Seinsperspektive. Der Dirk-Apparat spielt überhaupt keine Rolle mehr dazwischen. Deswegen wird alle Entscheidung, jede Entscheidung natürlich aus dem Sein getroffen. Und dann gibt's natürlich dann noch die Frage, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, außer die Frage kommt noch, gibt es einen Willen, also passiert das auf Autopilot oder wieso kommen überhaupt so Entscheidungen zustande? Was ist das? Das ist jetzt nicht die Frage gewesen. Die Frage war ja, ist das Ich oder das Sein? Dann sage ich erstmal das Sein.
Jeanette Nicole fragt, hallo Dirk, hattest du einen spirituellen Lehrer?
Das, ja, die, ich hatte eine spirituelle Lehrerin für eine sehr kurze Zeit, die ist durch ein, ich habe die Geschichte schon hier und da mal erzählt, durch ein Gebet tatsächlich, weil ich die spirituelle Suche loswerden wollte. Ich war geistig dermaßen erschöpft und körperlich, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Da war mir auch dann schon alles egal. Da habe ich gesagt, ich möchte diese Suche loswerden, aus der schon eine Sucht geworden war, tausende von Büchern gelesen. Und dann habe ich einfach eine Art Gebet mal gesprochen, gesagt, bitte, wer auch immer das hört, schickt mir einen Menschen Fleisch und Blut, der mir dabei behilflich ist, diese Suche zu beenden. Das ist das Wichtigste. Ich wollte die also nicht erfolgreich beenden, sondern mit Erleuchtung oder Erwachen, sondern ich wollte das einfach loswerden. Und dann tatsächlich binnen kurzer Zeit tauchte die auf und die war auch nach kurzer Zeit wieder weg. Und die hat mir 3, 4 entscheidende Dinge gesagt. Ich möchte fast sagen, an den Kopf geworfen und das hat dann wohl gereicht. Genau. Die war nur kurz da und dann war sie wieder weg.
Irmong schreibt, würdest du sagen, dass das scheinbare Zurückkehren zur Menschlichkeit nach der Erkenntnis des Nichts war, eine Entscheidung war oder eine natürliche Entwicklung?
Ich würde sagen, das war glücklicherweise, ich empfinde das als eine natürliche Entwicklung. Das ist ja eine, wir gehen jetzt davon aus, dass es Zeit gibt, ein Zeitstrahl, okay. Also, das war eine, offensichtlich eine Entwicklung. Da war ja nicht noch ein Ich hier, ein persönliches Ich, was gesagt hat, ich möchte wieder ganz Mensch sein, sondern es gab ein, das benutze ich jetzt mal Passivsprache, ein Erkennen, dass nur Rumsitzen in einer transzendenten Stimmung nicht das Ich, das nicht das ist, wozu dieser menschliche Körper wohl erschaffen wurde. Ich sag's mal etwas seltsam. Also nachdem das geschah hier, ich weiß nicht genau, wie lange es war, monatelang war die Welt, wie ich sie sah, sehr transparent, alles sehr durchscheinend, funkelnd, das funkelt immer noch, aber es war ganz anders und im Grunde war ich nicht mehr vollkommen gesellschaftsfähig. Also ich bin noch einkaufen gegangen und diese ganzen Geschichten, aber das war nicht ein Zustand, wo ich sagen würde, das ist das, was das Ziel einer jeden spirituellen Suche ist, so, das ist, gilt es zu erreichen, nur noch so in Bliss, endless Bliss zu sitzen und das ist es dann. Also das war überhaupt nicht schön. Ich hatte auch immer noch dann menschliche, Gott sei Dank, menschliche Anwandlung wie die Liebe zu meinen Freunden, zu meiner Frau und das war alles noch vorhanden und das sollte auch und wollte auch wieder normalisiert stattfinden und das hat dann auch so geklappt. Aber dazu zu erwähnen gilt vielleicht noch, das zu akzeptieren, dass es viel, das ist jetzt eine kleine Wertung, das ist egal jetzt, dass es viel toller ist, ein ganz gewöhnlicher Mensch zu sein, als jemand, der omchantend über dem Teppich schwebt. Das hat ein bisschen gedauert, aber hinterher war das eine große Freude zu erkennen, dass das gewöhnliche Menschsein das Schönste ist, was es gibt, weil es das Einzige ist, was es gibt, nämlich der jetzige Moment als Mensch hier. Und deswegen ist das so eine natürliche Entwicklung. Ich glaube im Gegenteil, dass bei manchen, an manchen Stellen lokalisiert gewünscht wird, dass das Menschsein bitte, bitte nicht mehr zurückkommt, weil es ja so schrecklich war vorher. Das Geschenk, was wir dann bekommen, macht aus diesem scheinbar Schrecklichen aber was sehr Schönes, egal wie es im Außen aussieht.
Zu Sandra schreibt, guten Abend. Ich habe auch eine Frage. Mich interessiert, ob die Partnersuche eigentlich die Suche nach sich selbst ist. Danke.
Oh, das ist eine gute Frage. Die Partner, also jede Suche ist erstmal im Grunde die Suche nach sich selbst. Und die Suche, die Partnersuche, das können wir jetzt mal noch einen Schritt zurückstellen. Sagen wir mal, die Suche nach Liebe, nach Verbindung, nach echter Liebe, nach einer echten Verbindung. Das ist ja im Menschen angelegt. Das soll ja auch so hier sein und so gespielt werden und so gemacht werden, dass wir Menschen uns dann auch anziehen finden und eventuell auch noch die Art vermehren oder auch nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Klar, aber die Suche nach Liebe ist die Suche nach der bedingungslosen Liebe, die wir selbst in Wahrheit sind. Bloß weil wir nicht wissen, wo wir hinfühlen können am Anfang oder hinschauen sollen oder so, gehen wir natürlich nach außen. Also jegliche Suchen, die wir als Mensch eigentlich normalerweise erstmal begehen, ist eine Suche im Außen. Die Suche nach Partnerschaft, die Suche nach Liebe, nach Ansehen, nach Ruhm, nach Reichtum, nach weiß der Kuckuck was. Also wir suchen im Außen. Und die Suche im Außen ist übrigens auch die Suche innerhalb des Gedankengutes. Also unsere Gedanken, auch wenn die innen zu sein scheinen, sind auch in Wahrheit außen. Warum? Weil wir sie beobachten können. Also alles, was beobachtet werden kann, ist ja nicht die innerste Essenz, ist ja nicht der innerste Kern, sondern eine Form. Eine Gedankenform ist im Grunde dasselbe wie eine andere Menschenform, die wir gerne als Partner oder Partnerin hätten. Die Suche nach Partnerschaft ist zunächst eine Suche nach sich selbst. Wie oft gibt es dann diese sogenannten Enttäuschungen? Dann ist es alles sehr schön, rosa-rot, wir sind verliebt, alles ist toll. Und dann auf einmal ändert sich die Partnerin, der Partner in Verhaltensweisen und dann auf einmal wird das gar nicht mehr so schön. Und dann taucht auf einmal ein Gedankenmuster auf. Das heißt ungefähr so, wenn du so bist, wie ich mir vorstelle, dass du sein sollst, dann ist das meine Liebe zu dir und dann liebe ich dich. Aber wehe, du änderst dich, dann hasse ich dich. Und das hat ja mit Liebe und mit Partnerschaft und mit echter Verbundenheit und Einheit überhaupt nichts zu tun. Aber eine Partnerschaft kann auch in eine, ich nenne das mal so, erleuchtete Beziehung, eine erwachte Beziehung transformiert werden oder transformiert sich automatisch um, wenn plötzlich Selbsterkenntnis einkehrt, also hier dann dort, erstmal, es fängt ja bei jedem selbst an, dann erkennst du auf einmal auch, was der andere Mensch in seinem wahren Wesen ist. Wahre Liebe ist das Erkennen des Einsseins im sogenannten anderen. Wahre Liebe ist das Erkennen des Einsseins im sogenannten anderen. Du siehst also das innere Licht in dem anderen Menschen, vielleicht durch die Augen oder sonst wie, du siehst und fühlst das innere Licht, dass du selbst bist, auch dort. Und das ist dann wahre Liebe. Und dann ist natürlich, wenn das dann auf anderen Ebenen auch noch passt mit der Partnerschaft, chemische, biochemische Geschichten und sonst was, dann ist es natürlich eine tolle Partnerschaft. Aber im Grunde ist jede Suche eine Suche nach sich selbst.
Maria fragt, lieber Dirk, hast du Angst vor Krankheit? Danke.
Nein, habe ich nicht. Angst vor Krankheit, das ist ein riesiges Thema. Sehr oft bekomme ich Zuschriften und auch Kommentare unter Videos und es gibt sehr viele Menschen, die haben Erkrankungen und chronische Schmerzen, die wirklich unerträglich sind. Und das ist mir vollkommen klar, was es gibt. Und ich habe also ganz menschlich keine Lust auf Schmerzen. Wer hat schon Lust auf Schmerzen? Schmerzen sind unangenehm. Ich weiß aber auch, was Schmerzen sind. Hatte ich auch schon mal. Aber Angst vor Krankheiten habe ich nicht. Denn es ist so, wir Menschen sind auch eigenartige Wesen. Ich habe mal eine kleine Übung mitgemacht. Da hat mich mal jemand gefragt, so ganz aus dem Bauch raus, als war dann auch so ein Lehrer, der hat mich gefragt, sag mal lieber Dirk, ganz spontan aus dem Bauch raus, ohne zu überlegen, also in Sekundenschnelle, das kann ich ja euch jetzt auch mal fragen, ihr müsst es aber nicht laut sagen, sondern da taucht vielleicht dann eine Zahl bei dir im Gewahrsein auf, ohne den inneren Zensor. Wie alt wirst du wohl? So. Und dann taucht eine Zahl oft auf, vielleicht 84 oder im letzten Seminar hat jemand gesagt 140. Ich glaube, die Person ist heute anwesend. Waren es 120? Also sehr hochgegriffen, finde ich aber auch super. Und weswegen habe ich das jetzt gesagt mit der Zahl? Genau, ach so, genau. Wir glauben, und diese Zahl, diese scheinbare Zahl, ich glaube, ich werde so Mitte 80 oder so, weil meine Eltern vielleicht so alt geworden sind, oder meine Omas und Opas, und das ist ja auch in Deutschland, wird man ein bisschen älter als woanders, tralala. Und dann glauben wir, dass sich aus dem unbewussten Gedankenmuster, das kann auch ein anderes sein, ein Anspruch ableitet, dass wir erstmal uralt werden und kerngesund dabei bleiben, oder dass wir, was ich, nicht so alt werden, aber trotzdem kerngesund bleiben. Warum? Warum glauben wir das? Warum glauben wir, dass der Optimalzustand, wo ich den ich vielleicht gar nicht immer gebrauchen kann, warum glaube ich, dass mein Optimalzustand für eine spirituelle Entwicklung ein gesunder Körper sein muss? Kann ich vielleicht auch gerade eine Erkrankung, ein riesiges, zugegebenermaßen qualvolles oder leidvolles Reibeisen sein, um geistig zu erwachen? Ist nicht oft sogar der Lehrer Leid der einzige größte Lehrer, oder meistens, der uns überhaupt erstmal auf den spirituellen Weg führt, ist es nicht so. Und das ist dann vielleicht nicht eine körperliche Erkrankung in dem Sinne, aber der Körper zieht ja mit der Seele, der Psyche meist auch immer hinterher. Es ist oft ein seelisches Leid, ein psychisches Leid, was uns auch oft auf den Weg führt. Deswegen gilt es Erkrankungen, und das unterstelle ich auch gar nicht, aber Erkrankungen sind nicht abzulehnen, sondern Erkrankungen betrachte ich tatsächlich als Lehrer Leid. Also was heißt Lehrer Leid? Nein, als Lehrer Erkrankung. Das Leid kommt ja erst, wenn wir eine Gedankengeschichte dazu erfinden. Also das ist ja noch ein totaler Unterschied, ob wir einen Schmerz empfinden, irgendwie, keine Ahnung. Schmerz ist nur Schmerz. Schmerz plus, ich bin jetzt ans Mikrofon gekommen, ich hoffe, es war nicht so laut, Schmerz plus Gedankengeschichte ist Leid. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn wir uns also von der Story lösen können, was eine Erkrankung mit mir machen wird, oh, was wird geschehen, oder was habe ich jetzt schon, oder eine medizinische Diagnose wird mir auf die Stirn gestempelt. Wenn wir uns davon losmachen können, ist auch eine sehr anstrengende Krankheit besser zu ertragen als mit der Gedankenstory. Und es kann sogar, wenn wir uns davon frei machen können, weitestgehend auch zu Heilung und einer großen Linderung kommen. In dem Sinne habe ich also keine Angst.
Florian schreibt, glaubst du oder weißt du, ob es mehrere Leben, in Klammern mit der gleichen Seele und somit eine endgültige Erleuchtung, Erlösung, Klammer zu, oder gibt es nur das eine Gleiche, dass wir alle gleichzeitig sind? Und was weißt du zu Karma und was passiert nach dem Tod?
Oh, das ist eine riesige Frage. Könnte ich jetzt sehr ausführlich beantworten, ich könnte sie aber auch relativ knapp beantworten. Es gibt keine Zeit. Das gilt es zu, wenn man es nicht erkennen kann, das ist kein Problem, das geht nicht so ohne weiteres, aber wenn man das annehmen kann, erstmal das Konzept, dann gibt's nur den jetzigen Moment. Es gibt nur den jetzigen Moment. Alles andere ist tatsächlich nur Schall und Rauch. So, und wenn es nur den jetzigen Moment gibt, in seiner absoluten genialen Kreation, und das ist auch unerklärlich, wie das zustande kommt. Keine Ahnung, das hört sich verrückt an, wenn ich sagen würde, ich war vorhin nicht noch mit meinem Hund irgendwie draußen. Das war ich vor anderthalb Stunden, aber in Wahrheit war ich es nicht. Okay, das lassen wir jetzt mal weg. Ohne Zeit gibt es keine Vergangenheit. Ohne Vergangenheit gibt es keine Reinkarnation. Wer sollte von irgendwo hierhin reinkarniert worden sein, wenn es keine Vergangenheit gibt? Es ist in dem Sinne, also aus absoluter Seinsperspektive, aus der tiefsten Erkenntnis, ist nur wirklich das da, was ist. So. Manchmal benutze ich ein Beispiel. Stell dir vor, ich erzähle das, dann manche werden wütend. Wie kannst du das sagen? Das geht ja gegen alle Philosophien. Keine Reinkarnation, keine Zeit. Dann zeigt mir jemand so ein Schwarz-Weiß-Foto. Das war ich, als ich 4 Jahre alt war. Guck mal hier, das war doch vor 40 Jahren. Guck mal hier in das Foto. Und dann kann ich zurückfragen, ja, aber wann taucht denn dieses Foto auf? Und dann, ja, wann taucht das Foto auf? Ja, jetzt. Ja, und die Geschichte dazu, dass du vor 40 Jahren 4 Jahre, ja, auch jetzt. Ah. Also ich bitte immer meine Zuhörerinnen und Zuhörer um glasklares Hinschauen. ohne weiteren Konzepte. Guck einfach hin. Das ist so einfach, dass unser Ego sagt, nein, so einfach kann das nicht sein. Da muss was Komplexes hinterstehen. Da muss eine komplexe Philosophie hinterstehen. Von Karma, Wiedergeburt, Seelen, Seelenwanderung, Seelenpartner, nur das eine und so weiter. Nein, es ist ganz einfach. Sieh hin. Sieh jetzt hin. Was ist jetzt? Das ist es. Und wie sich das dann aber umtransformiert, von mir aus sage ich jetzt mal später, das werden wir dann sehen. Es ist das, was jetzt ist. Keine Zeit, keine Wiedergeburt, keine Zeit, kein Karma. Und Seelen, eine Seele, noch zum Abschluss ganz kurz, ist nur die körperlose Fortführung der Identifikation mit einem Ich. Das ist genau dasselbe. Angenommen, hier wird noch gedacht werden, oh, ich bin Dirk Hessel und oh, ich werde irgendwann sterben. Oh, Angst, Angst, Angst. Und dann passiert was. Oder ein Unfall, Nahtoderlebnis, Körper und Dirk liegt da und dann sieht sich dann eine scheinbare Seele von oben, vielleicht liege ich dann auf dem Krankentisch oder wie heißt das, oder auf so einer Bahre oder weiß der Geier wo, oder in so einem Auto als Matschklumpen da. Und dann, wenn dann nicht erkannt ist von dem Geist, der du bist, von dem Geistigen, von dem Sein, das du bist, dass du das Sein bist, dann besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns weiterhin, auch ohne Körper, für eine getrennte Wesenheit halten. Wie schnell sich das dann auflöst, vermag ich nicht zu sagen, das ist ein Mysterium, wird sich dann zeigen. Wenn aber schon der menschliche Körper jetzt genutzt wird, worum ich dich sehr bitte, das jetzt zu nutzen, etwas Wertvolleres als das jetzt als Mensch gibt's gar nicht, dann ist es extrem wahrscheinlich, weil das Sein nämlich nie etwas vergisst, dass auch nach dem Zerfall des Körpers immer noch weiter erinnert wird, dass ich das eine Sein bin und nicht noch ein Individuum. Und dann braucht nicht mehr dieses Seelenspiel weiter gespielt zu werden, außer es ist gewünscht.
Angela, wolltest du was sagen? Dann stelle ich mal dein Mikrofon stumm. Lüne Fritz schreibt, hat das Erwachen für dich auch einen Prozess auf Körper- und Systemebene in Gang gesetzt? Bist du dadurch auf dieser Ebene lebendiger geworden? Durfte sich dein individueller Ausdruck mehr befreien?
Das ist eine tolle Frage, mein individueller Ausdruck mehr befreien. Ich war schon vom Typ her, bin ich schon immer eher so ein extrovertierter Typ gewesen. Das hat sich, glaube ich, gar nicht signifikant geändert. Was sich allerdings befreit hat, und dadurch, dann hast du natürlich vollkommen recht, das hat sich dann befreit, sind natürlich irgendwelche Denkketten, also wirklich die den Dirk hier in Fesseln gehalten haben, was ich noch zu tun habe, was ich erreichen muss, wer ich sein soll in den Augen der Umwelt, der Gesellschaft und diese ganzen Geschichten. Na klar, ich war ja auf so einem Karriereweg im Grunde sehr erfolgreich früher und dann als dann dieses, also ich erzähle eine kleine Geschichte nur von meiner Lehrerin, die ich da kurz hatte, die kannte mich eigentlich gar nicht. Ich bin also da aufgetaucht, da auf eine kuriose Weise, in ihrem kleinen Räumchen und da war ich damals noch als Heilpraktiker tätig. Ich hatte eine Heilpraktikerpraxis in Köln und dann guckte sie mich an, ich setzte mich hin und sagte, sie guckte mich an und sagte, wie lange willst du eigentlich noch den Heilpraktiker spielen? Und ich war beleidigt, ich war auch geschockt, wie kann die das sagen? Wie lange willst du noch Heilpraktiker spielen? Ohne dass die mich irgendwie kannte. Und natürlich, vollkommen klar, hat sich dadurch was befreit. Und dann kam ich in den Ausdruck, da war keiner mehr da, der dagegen steuern konnte, dann bin ich nachts aufgestanden irgendwann und dann haben meine Hände, man es glaubt auch nicht, ist es so in einem Laptop, die ersten Zeilen dieses Buches Erkenntnis getippt. Und das hat natürlich erstmal zu einer Weitung des Geistes geführt, zu einer Umorientierung im Leben. Viele Sachen sind aber geblieben. Es gab eine Befürchtung, dass relativ viel von meinem Privatleben wegfallen würde. Das ist eigentlich gar nicht geschehen. Körper und Geist, Körpersystem, da ist eine gewisse Heilung entstanden. Das kann man sagen. Ich war nie besonders krank, aber so Spinnenphobien oder Allergien, diese ganzen, ich hatte mit Asthma zu tun, ist alles weg. Das kann man schon sagen. Das ist so ein bisschen der Körper, der in Westfalen sagt man schlürt, der schlürt der geistigen Entwicklung oft so ein paar Monate hinterher und je mehr wir geistig innerlich entrümpeln und je mehr sich das sozusagen zusammenfügt wieder, also mehr, je mehr aus dem fragmentierten Geist das eine wird, desto mehr hat der Körper auch eine Chance zu heilen. Das ist aber keine Garantie, das ist auch kein Versprechen. Es kommt aber relativ oft vor, dass das so ist. Und das ist auch bei chronischen Erkrankungen, deswegen bin ich da ein riesiger Fan von, dass wir, selbst wenn wir schwere chronischen, schmerzhafte Erkrankungen haben, trotzdem oder gerade dann uns hinsetzen und nach geistiger Stille suchen, mal so einen Körperscan machen, also Aufmerksamkeit, was machen meine Füße, was macht mein Körper, weil nämlich dann sich das Gewahrsein fängt dann an zu unterscheiden, einfach zwischen Erkrankungen und zwischen diesem emotionalen Spiel, was dann noch sich zugesellt, also der Story. Und das wird auf einmal, fällt auseinander. Und wenn wir dann diese Story nicht mehr denken müssen, oh, was passiert mir noch, dann können wir viel besser heilen und auch besser mit den Herausforderungen umgehen.
Jeanette Nicole schreibt, mich würde interessieren, was du zum freien Willen sagen kannst. Danke.
Ja, der freie Wille. Also eine freie Wille eines Individuums gibt's nicht, weil es kein eigenständiges Individuum gibt. Dann benutze ich gern das Gleichnis von der Welle und dem Ozean. Wir sind im, das ist nur eine Analogie. Wir sind hier wie ausgeformte Wellen in Menschenform des einen unbenennbaren Ozeans des Seins. Okay, also Wellen eines Ozeans. Das gibt's dann die Dirk-Welle und die Svantje-Welle, die Anita-Welle, die, was ich, Yvonne-Welle, Gerd-Welle und so weiter. Und vielleicht für 40, 50 bis 80 Jahre und noch älter eine Form. Und der Ozean, der erzeugt die Welle und schiebt sie auch hin und her. So, also der macht, weil es auch keine Trennung gibt, das bitte ich auch immer wieder zu berücksichtigen und zu erinnern, also denke da immer dran, Trennung existiert nicht. Und wenn du das hörst und ihn nicht einsacken lässt, dann gibt es eine Hausaufgabe, die lautet jetzt, setz dich mal hin oder schreib mal auf nachher oder irgendwann, welche Konsequenzen hat es im körperlichen Bereich, im privaten Bereich, gerade im spirituellen Bereich, wenn Trennung nicht existiert und sie existiert nicht. Wo kann es also in einer Verbundenheit, in dem Ozean, einen von der Verbundenheit herausfallenden einzelnen Willen geben? Das gibt es nicht. In der einheitlichen Einheit gibt es nichts, was da heraussticht oder herausfällt. Heraussticht schon, das ist dann die Welle selber. Aber in der Welle findet kein anderer Wille statt als in der Welle. Auch wenn es so scheint. Und da können wir jetzt mal, wenn ihr gerade eine Sekunde Zeit habt, dann ein kleines Handpuppenspiel, das finde ich immer sehr schön. Das ist so, als wenn diese Figur sagt, ja, ich habe einen eigenen Willen, ich bin ganz sicher, weil ich kann nämlich sowas machen. Und der macht ja was ganz anderes, der macht nämlich so und dann fängt die so. Und dann sieht das ja vollkommen anders aus. Also das sind da zwei scheinbar verschiedene Menschen und die können auch auseinanderrennen oder die können auch zusammengehen oder die können auch knutschen und das sieht alles vollkommen unterschiedlich aus. Aber wenn dann diese beiden Menschen oder die menschlichen Wellen innehalten würden und dann so und dann gucken nach innen, nach unten, nach innen gucken würden, würden sie feststellen, was ist das denn? Da hängt ja noch irgendwas dran. In dem Fall ist es jetzt hier der Typ. Und die andere, das stimmt ja. Und dann sehen sie, man sieht dann, dass es praktisch durcheinander, also das ist dieser, angenommen, ich bin ja das Sein, aber das bist du ja auch. Das Sein ist also genialerweise in der Lage, sowas und sowas gleichzeitig zu machen in der Welt und zwar in billiardenfacher Form. Also genialer geht's gar nicht, das kann man gar nicht erfassen eigentlich, wie genial das Spiel ist, was er läuft. Und das muss wirken so, als wenn es getrennt sei, ist aber nicht. Das ist das eine, was alles mit dem einen, und jetzt kommt es, dem einen einzigen Seinswillen steuert. Es gibt keinen von dem einen Seinswillen getrennten anderen Willen. Gibt's nicht. Das ist das Geniale und das muss man erstmal erfassen. Da denke ich manchmal an das Vater Unser aus der Bibel, da wird ja gesagt, Vater Unser im Himmel, so, dein Wille geschehe. Im Grunde ist das Vater Unser falsch übersetzt worden, oder nicht, zumindest nicht perfekt übersetzt worden. Das ist eigentlich kein Wunschkonzert, dein Wille geschehe bitte, bitte, sondern es heißt in Wahrheit, dein Wille geschieht schon jetzt. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Also Jesus, wenn er dann so vor dieser Zeit, es gibt ja keine Zeit, aber wenn wir die Figur mal nehmen, der hat das richtig formuliert, aber es wurde natürlich logischerweise falsch übersetzt, weil wer die Erkenntnis nicht hat, ist ja gezwungen, das nur aus Ego-Perspektive falsch zu übersetzen. Dein Wille geschieht, der eine Wille geschieht, schon jetzt, aber nur jetzt, was anderes gibt's gar nicht. Kein freier Wille eines Individuums existiert nicht. Und das muss uns da nicht ohnmächtig fühlen machen. Nein, dann bin ich ja ein hohler Lappen oder sowas. Nein, du bist das eine Sein. Du bist das eine Sein, in der, ich weiß nicht mehr den Namen, wer gefragt hat, in der Figur, die das gerade gefragt hat, als die Figur. Freu dich. Du bist tatsächlich unsterblich. Der Körper dort, der hier auch zerfällt. Na und? Du bist das eine Unsterbliche in verschiedenen Verkleidungen.
Thomas schreibt, lieber Dirk, was bedeutet es, dass es keine Zeit gibt, wenn ich zum Beispiel irgendetwas als Kind erlebt habe und mich jetzt daran erinnere, ist das nur ein Gedanke im Jetzt und nie wirklich passiert?
Ja, wenn du die Frage so stellst und ich die aus der absoluten Perspektive beantworten soll, dann lautet meine Antwort ja, das ist genau so. Das hilft uns aber oft nicht, weil das erstmal eine sehr tiefe Erkenntnis ist, die nicht unmittelbar auf das Körpergefühl wirkt. Ich sage sehr oft, also höre das, merke dir das, dass keine Zeit existiert, nimm das so ein bisschen als absolut letztes Sicherheitstuch und dann vergiss es auch wieder. Denn wenn wir etwas in der Kindheit, und jetzt spreche ich wieder ganz normal, in der Kindheit erlebt haben, hier diese Kindheit, die war übrigens, ich glaube jetzt mal kurz an die Geschichte, auch nicht besonders toll, wenn wir dann in der Gegenwart, das reicht nicht zu wissen, ach, das ist ja nie passiert, weil der Körper mit seinem Körper, mit seinen Körperemotionen und dem Körpergedächtnis nimmt uns das nicht ab. Das heißt also, die schmerzlichen Erfahrungen, die Emotionen, was auch immer, sitzen immer noch hier. Was heißt immer noch? Die sitzen im Jetzt hier, die werden im Jetzt gemacht. Weiter, ich gehe da jetzt nicht heute weiter drauf ein, das wird viel zu weit führen, wird den Rahmen total sprengen. Also wenn sich das aber noch schmerzhaft anfühlt, dann geh bitte los und tue was mit weltlichen oder von mir aus auch spirituellen Mitteln, aber vielleicht mit psychologischen Mitteln, um diese Sache im Hier und Jetzt aufzuarbeiten. Es ist immer noch hier und jetzt. Nur der Gedanke, das ist ja nie passiert, ich nenne manchmal absichtlich harte Beispiele, weil viele Menschen, die hier sitzen, auch eine äußerst ungünstige Kindheit hatten, Missbrauch und weiß der Kuckuck irgendwelche Sachen. Ich weiß sehr wohl, wovon ich hier spreche. Das reicht nicht aus zu erkennen, ah, das war ja nicht. Da kommt nicht sofort eine Erleichterung. Eine gewisse Erleichterung kommt, weil wir dann leichter in der Lage sind, Menschen zu vergeben, weil das in Wahrheit nie passiert ist. Okay, aber es fühlt sich immer noch sehr doof an. Und dann dürfen wir hier praktisch Körperarbeit machen. Atmen oder Rolfing oder irgendwas oder Verhaltenstherapie, irgendwas machen, um das loszuwerden. Also ich warne davor, Spiritualität oder was wir dafür halten, zu benutzen, um vor unseren weltlichen Schmerzen und unserem Leid zu fliehen. Das wird nicht funktionieren. Also es gibt nicht umsonst wunderbare, weltliche, professionelle, auch warmherzige, liebevolle Methoden. Die dürfen wir alle nutzen, um unseren Jetztzustand zu verbessern.
Gerhard schreibt, lieber Dirk, mit welchen Übungen, in Klammern zum Beispiel im Sitzen oder auch im Alltag, kann ich die Ich-Identifikation lockern bzw. letztendlich auflösen? Danke.
Das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen, habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Also das Gedankenbeobachten ist das Erste. Und es ist auch, wenn wir da ins Detail gehen wollen, also vielleicht besuchst du mal ein Seminar von mir, weil da mache ich das sehr strukturiert, 2-3 Tage lang von A bis Z. Das ist immer so ein bisschen aus dem Kontext gegriffen. Das geht so instantmäßig nicht, aber wurscht. Zum Beispiel ist auch sehr hilfreich zu erkennen, dass es unterschiedliche Gedanken gibt. Also es gibt erstmal, wird überhaupt erstmal so viel gedacht. Das ist schon hilfreich, wenn du das siehst. Aber noch hilfreicher ist zu erkennen, dass Gedanken, die wir denken und die wir vielleicht nicht toll finden, von einem weiteren Gedanken oft kommentiert werden. Sowas, oh, was habe ich jetzt da gedacht, das war ja nicht gut. Oder ich denke sowas wie, ah, ich habe schon wieder so viel gedacht. Und dieses, ich habe schon wieder viel gedacht, ist ja auch nur ein Gedanke. Bloß, das fällt nicht mehr so auf, weil das Sein, das wir sind, hypnotisiert ist im Grunde von persönlichen Wörtern, von diesen Personalpronomen, ICH, ich, mir, meine, meins. Die ganzen Sachen werden für bare Münze genommen. Und dann scheint, dadurch entsteht ein scheinbares Ich im Inneren, was andere Gedanken beobachten kann. Also eine Zweispaltung noch, eine zusätzliche Aufspaltung des Geistes in noch mehr Teile. Ich sehe meine Gedanken. Nein, du bist auch nur ein Gedanke. Ich ist nur ein Gedanke. ICH, das sind drei Buchstaben, Buchstabensalat, der im Gewahrsein auftaucht. Ich liege hier rum, ich sitze, ich spreche. Das ist ein Gedanke, der auftaucht. ICH ist auch nur ein Gedanke. Und wenn du das erkennst, dann bist du schon einen wesentlichen Schritt weiter. Du wirst feststellen, wenn du das übst, dass das deutlich schwerer am Schopf zu packen ist, das ICH, als jede andere Gedanken, die etwas neutraler sind. Aber übe das und erkenne, dass jedes Ich-Geplauder auch nur einfach Gedanken sind, die vorgeben, du zu sein, liebes Sein. Du, göttliches Sein, verwechselst dich mit einem inneren Gequatsche. Und das ist nicht schlimm, weil du es selbst erfunden hast, das Spiel. Das geschieht mit Absicht. Aber es gibt ein Exit. Der Exit lautet Selbsterkenntnis im Hier und Jetzt oder spätestens nach dem Körper hoffentlich dann irgendwann. Das weiß ich nicht, das ist ein Mysterium.
Sandra schreibt, kann ein narzisstischer Mensch nichts für sein manipulatives Verhalten? Kann er nichts dafür, dass er lügt und sich lieblos verhält? Wie siehst du das? Was könnte ihm helfen?
Ja, das ist ein mit der schwerste, wie ich empfinde, schwerste psychologische Thema, was man an Spiritualität so ranbringen kann. Also das ist eine der anstrengendsten Fragen. Das ist eine Frage, die wirklich keine zufriedenstellende Antwort hat, meistens nicht, weil narzisstische Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben manchmal auch schon nicht immer ein Narzisst, was anderes als ein Psychopath, das ist mir sehr wohl bekannt, da ist es noch ein bisschen schwieriger, aber Narzissten sind sehr, sehr ich-fokussiert und dort wird sozusagen in der Figur, in der narzisstischen Figur, ich sag das mal so, wird sehr, 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 sehr stark daran geglaubt, dass es nur diese Figur ist. Da ist kaum eine Lücke von ein Raum drumherum, das Licht, das du bist, das Gewahrsein, was noch innerlich Raum lassen könnte für die Chance einer Erkenntnis. Vielleicht passiert das, dann muss schon was Rabiates passieren, so ein richtiger Bruch, keine Ahnung, durch irgendwas, durch ein Geschehnis, wo dann so das aufbricht. Wenn das aber so durchgeht, ein Narzisst kann nichts dafür. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für jeden Menschen. Solange wir an unsere Gedankenmuster glauben und danach handeln, ich muss noch unbedingt 3 Stück Torte mehr essen, obwohl ich 4 Stück schon hatte, dann, wenn wir das glauben und dann der Körper dann aufsteht zum Kühlschrank und das dann auch macht oder irgendwas anderes macht, oder eine Zwangsstörung entwickelt, ich muss meine Hände noch 40 Mal abwaschen und wir an das Gedankenmuster glauben, als das eine sein und das tun, sind wir in der Falle der eigens erstellten Spielhypnose. Der Mensch kann nichts dafür. Der kann nichts dafür und ich würde auch davon abraten, dafür diesen Menschen Heilungsmethoden zu suchen, als Partner oder als nächste Umgebung. Ganz ehrlich, das sage ich selten, bei solchen Menschen, die sehr stark narzisstisch sind oder psychopathisch veranlagt, ich würde mich fernhalten von denen. Und da kann man nur im Grunde ein kleines Gebet sprechen und viel mehr kann man da nicht tun. Also es ist so ein schweres Thema. Aber tolle Frage, danke.
Thomas fragt, wann erscheint dein neues Buch, das du vor einem Jahr angekündigt hattest?
Wann fange ich erstmal an, das zu schreiben, das Buch, was ich angekündigt habe? Also es gibt schon rohe Gedanken und das kann ich noch nicht sagen. Also es ist wirklich geplant, toi toi toi, jetzt den Sommer dafür zu nutzen, das zu erstellen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Wann das dann rauskommt und wie oder was, weiß ich noch nicht.
Dorina schreibt, lieber Dirk, wenn alles aus dem Sein entsteht und alles scheinbar gleichzeitig Film, Schauspieler, Bühnenbild und ist, gibt es dann überhaupt die anderen?
Die anderen? Welche anderen? Welche anderen? Wir erschaffen alles, im Grunde erschaffen wir alles selbst. Nein, noch anders, das stimmt auch so nicht. Da ist ja ein Wir da wieder drin. Und wenn ich sage Wir, dann glaubt man wieder, dass es auch andere gibt. Die einzig halbwegs korrekte Antwort kann eigentlich nur lauten, das, was jetzt in diesem Moment geschieht, das ist das, was jetzt ist, und das alles wird vom Sein im jetzigen Moment erschaffen. Und die anderen, also wenn du jetzt meinst, du stehst in einem Raum und dann sind da scheinbar andere Figuren. Ja, das wird so gemacht, das sieht so aus, als wenn das anders ist. Also jetzt, wir sind auf einer Schauspielbühne beispielsweise, schönes Beispiel, dann ist da der Ritter, die Königin, die Gräfin und der sonst was, der Papst. Und das sind scheinbar andere Figuren, das hatte ich ja schon erklärt. Das ist aber im Grunde das gleiche Wellenwasser aus dem Ozean. Wir sagen, das sind die anderen. Diese Annahme, dass es überhaupt andere geben könnte, ist ja im Grunde schon falsch. Also die Frage ist, die ist gut, aber die Frage ist an sich schon irreführend. Die anderen, es gibt dieses andere überhaupt nicht. Das bist du alles selbst. Sie hat bloß andere Ausbeulungen. Manche Welle trägt Kleider, manche trägt Hosen, manche ist grün, manche ist gelb, manche sieht aus wie ein Hund, manche sieht aus wie ein Haus oder wie ein Stück Käse. Das ist alles das eine Sein, das du auch selbst bist. Das ist das. Es gibt die anderen nicht. Scheinbar. Ich sage immer, alles ist eins, es sieht bloß anders aus. Es ist aber nicht das andere, es ist das ein und selbe. Und wenn du das sehen kannst, wenn du das fühlen kannst, das ist wie so ein fühlendes Erkennen hier, ich kann das gar nicht beschreiben, dann fühlt sich alles eins an, also verbunden oder irgendwie so. Dann denke ich nicht mehr die anderen. Manchmal denke ich ja, im Autoverkehr, wenn mir eine die Vorfahrt schneidet, denke ich auch du. Piep. Klar. Aber das ist ja menschlich. Aber im Grunde ist das klar, das bin ich auch. Und dann geht die Vergebung doch relativ schnell. Weil, ich sage auch immer, greife niemals etwas an, was du selbst erschaffen hast. Und was hast du erschaffen? Alles. Nimm dies, Schurke. Okay.
Jeanette Nicole fragt, ist das Leben determiniert oder erscheint alles spontan und ohne Plan?
Das ist eine super Frage. Also, wie es hier gesehen ist, würde ich das versuchen, mal so zu beschreiben. Stell dir vor, du hast einen spiegelglatten See vor dir. Also einen spiegelglatten See, so, und dann wirfst du einen Stein in diesen See, einen runden, ordentlichen Stein, du wirfst ihn genau in die Mitte des Sees. Und dann können wir uns vorstellen, dass dann anfangen Wellen, so kleine Wellen zu laufen ans Ufer, das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Das ist klar, das kann man sich vorstellen. Aber wie genau die Wellen laufen werden, das ist nicht vorherbestimmt. Es ist nicht vorherbestimmt. Ich nenne das manchmal, das ist so wie eine dynamisch ablaufende Fügung. Und das ist nicht befriedigend jetzt für den Verstand, das zu hören. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Das ist eher so wie ein dynamisch ablaufendes Geschehen, wo nicht klar sein, es muss auch gar nicht klar sein, was morgen geschieht, vorbestimmt sein, weil es nicht schlimm, es ist wurscht im Grunde, was geschieht. Hört sich merkwürdig an, ist aber so. Warum ist es egal? Weil alles ein Spiel der Liebe ist, auch wenn es anders hier erscheint. Alles, das Sein, das du bist, das Göttliche, die Uressenz, hat eine unglaublich liebevolle, liebende Qualität. Da kann ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil so viel Taschentücher habe ich jetzt gar nicht hier. Also, das ist alles ein liebevolles Geschehen, auch wenn es ganz, ganz anders im Außen erscheint, und weil das so ist, wird es im Grunde keine dauerhaften Schäden geben können, keine dauerhaften Verluste, keine dauerhaften Erkrankungen, dauerhaft wohlgemerkt, also was zerfällt ja alles hier. Das ist also wurscht, es muss nicht vorbestimmt sein, es ist praktisch, als wenn ein göttliches Kind sagt so, yeah, und wir spielen, ich werfe den Stein in den See und dann gucken wir mal, wo die Wellen hinlaufen, und passieren kann sowieso nichts. So. Ich würde auch nicht sagen, es ist vorherbestimmt. Ich weiß schon, was morgen passiert, weil morgen gibt es ja nicht, weil es nur den jetzigen Moment gibt. Es gibt keine Zeit.
Christian schreibt, lieber Dirk, wie ist deine Meinung zum Thema Affirmation? Ist man erstens während dem Affirmieren nicht im Jetzt und zweitens sehnt man sich nicht nach einem anderen Zustand?
Ja, die Sehnsucht nach dem anderen Zustand ist ja die Suche des Seins nach sich selbst, wie man das sagen kann. Das ist ja so ein, wenn es irgendwo aufkeimt, das Licht und stärker wird, dann fangen wir oft an, selbst zu suchen nach sich selbst. Und Affirmationen können helfen. Aber da gilt es sehr vorsichtig mit zu sein, denn es nützt nichts, wenn wir jetzt ins Badezimmer gehen und uns so ein Post-it auf den Spiegel kleben und sagen, ich bin total sexy, 3,50 Meter groß und bin Multimilliardär und rieche gut und fühle mich toll, aber es entspricht überhaupt nicht dem Ist-Zustand, dann merken wir das unbewusst. Wir sind ja auch, vergiss es nicht, wir sind auch als Mensch hier. Wir haben eine menschliche Psyche, wir haben einen Auffassungsapparat, wir können also, wir haben Emotionen, Gefühlslage und wir wissen, ob wir uns auf Deutsch gesagt verarschen oder nicht mit der Affirmation. Von solchen Affirmationen würde ich Abstand nehmen. Also ich würde nicht etwas affirmieren, was nicht dem Ist-Zustand spricht. Also ich würde nicht ein Wunschkonzert daraus machen. Aber was natürlich geht, wenn du dich hinsetzt und fühlst oder anfangen kannst zu fühlen, was du bist, dann kannst du zum Beispiel schreiben, ich bin immer jetzt hier. Also ich kann jetzt keine Beispiele geben, also weil ich brauche das nicht. Das wird nicht kommentiert, was hier ist. Aber sowas in der Art. Also dann würde ich eher Sätze nehmen, die auf deine wahre Natur hinweisen. Also nicht was du dir wünschst als Mensch oder sowas, sondern was du bist. Und das sozusagen bestätigen, dass du dadurch die Erinnerung hochkommt an das, was du in Wahrheit bist. Ich bin das eine Sein, meine Essenz ist unzerstörbar, es geschieht, wie es geschieht oder irgendwelche solche Sachen, die offensichtlich sind. Aber das Offensichtliche, das manchmal so wie eine Fliege auf unserer Nase klebt, das sehen wir nicht. Wir schauen drum rum und suchen dann im Außen. Und manchmal sind Affirmationen, nicht immer, aber manchmal sind Affirmationen auch Anfragen, die sich auf ein Außen beziehen, um meinen Status zu verbessern, meine Gesundheit zu verbessern, irgendwas zu ändern. Und das ist hat nichts mit tiefer Spiritualität zu tun, weil das, weil alles, was du in Wahrheit wirklich brauchst, bist du schon jetzt. Es muss nur sozusagen entdeckt werden. Vielleicht ist es auch hilfreich, ein Gegenangebot mal zu erhalten. Damit meine ich, wenn du jetzt hier zuhörst, ist es so, dass du ein Gegengeschenk bekommst oder ein anderes Geschenk, das wir manchmal gar nicht haben, nämlich die Worte, dass du schon das unsterbliche goldene Licht, das eine heilige Selbst schon bist und es nur zugedeckt wird durch ein Suchen nach außen, durch Gedankenmuster, du bist schon das jetzt, was du bist. Und das ist viel wichtiger, auf die Suche nach innen zu gehen, als nach außen zu gehen. Also es gibt natürlich Affirmationen, die hoffentlich auch nach innen weisen, aber jede Affirmation, die sagt, schau mich an, ist wertlos. Es ist immer besser, jemandem zuzuhören oder einem Satz zuzuhören oder zu glauben, wenn jemand sagt, schau nicht mich an, sondern schau in dich hinein. Diese Worte, Affirmation, wie du es immer nennen willst, die sind wertvoll. Schau nicht mich an, schau in dich hinein. Und das nervt uns manchmal, das ist auch so anstrengend und immer wieder. Und warum soll das in mir zu finden sein? Weil du das Licht der Welt bist. Du bist das Licht der Welt. Das gilt es im wahrsten des Wortes zu entdecken. Die Decke darf weggenommen werden. Das ist das Allerwichtigste. Im Außen wirst du immer nur enttäuscht werden. Das ist die Enttäuschung, eins meiner Lieblingsworte. Die Täuschung ist weg. Sei froh, du bist enttäuscht. Geh nach innen, da wirst du nicht enttäuscht werden. Denn wenn du dich da innen enttäuscht, dann kommt nämlich das, was du bist. Und das ist dann die Erkenntnis, das geistige Wachen, und dann brauchst du keine Affirmationen mehr. Dann kommst du mit dem super zurecht, was jetzt ist, und dann findest du andere Handlungsmöglichkeiten, konstruktive Ideen auch plötzlich, die fallen wie aus dem Nichts in dich ein und wie du mit deiner Situation viel besser umgehen kannst als vorher.
Angela schreibt, Spiritualität und Wissenschaft nähern sich ja immer mehr an. Genau. Kann man das Sein mit dem Begriff Higgs-Feld in der Quantenphysik vergleichen bzw. gleichsetzen?
War das Higgs-Feld akustisch? War das Higgs-Feld oder X-Feld?
Higgs-Feld.
Ja, das ist gut. Die Begrifflichkeiten der Quantenphysik, also ich liebe diese Frage, das finde ich ganz toll. Da weise ich auch immer wieder darauf hin, dass gerade die Quantenphysik, die Erkenntnisse der Quantenphysik mit der Spiritualität immer mehr so konvergieren. Und ja, da will ich jetzt keinen Begriff draufkleben. Also ich bin ja ein spiritueller Lehrer und kein Quantenphysiker. Aber im Grunde ist es das, wenn du das einheitliche Feld meinst mit dem Begriff X-Feld, ich habe noch andere Begriffe im Kopf, das ist aber wurscht, dann könnte man das so sagen, wobei wir aber auch da wieder achtsam sein dürfen, weil dann haben wir schon wieder der Begriff eines Feldes im Kopf. Und das darf dann auch nicht im Geiste flach sein oder so. Das ist dann, also es ist eher ein unendlicher Raum, würde ich sagen. Also und selbst das ist auch schon irreführend, weil das alles sofort menschliche Konzepte sind, die wir da draufkleben. Dennoch ist es super hilfreich, wenn jemand ein spiritueller Zweifler ist oder noch, klar, wir sind ja als Mensch hier oder ein wissenschaftlich orientierter Mensch ist oder analytisch, dann sage ich auch sehr oft, geh doch mal, wenn du wirklich hinterfragst oder befragst, gibt es Zeit oder nicht oder was die Realität und dann noch Zweifel hast, dann geh doch mal nach München-Garching, das ist das Quantenphysikalische Institut und sprich mal mit einer Quantenphysikerin oder einem Quantenphysiker und frag mal, was ist denn aus deiner Sicht das Wesen der Realität? Und du würdest staunen. Du würdest staunen, wie sehr das übereingeht mit dem, was hier gesagt wird. Und da kann man sehen, dass die alten Geisteswissenschaften, die uralten Traditionen der Kontemplation der Geisteswissenschaften dieses Wissen schon anders, auf eine andere wissenschaftliche Art erforscht haben. Und jetzt kommen irgendwie die Menschen aus der anderen Profession von der anderen Seite sozusagen und bestätigen das, was ich total toll finde. Also finde ich super. Ja, das ist so. Ja, Quantenphysik kann sehr helfen, wenn man noch zweifelt. Und die höchsten, die besten, das ist auch schon ein bisschen wertend, das macht jetzt auch nichts, die hellsten Geister der Wissenschaft, egal welche Fasson, die haben erkannt, dass alles ein einheitliches Feld ist, eine Einheit ist. Das können auch Physiker gewesen sein wie Einstein, Zeisenberg, Hans-Peter Dürr, diese ganzen Leute. Zeisenberg hat zum Beispiel gesagt, die Wissenschaft ist wie eine Tasse Kaffee. Wenn du sie austrinkst, triffst du am Ende auf Gott. Er hat natürlich jetzt absichtlich diesen Begriff Gott gemeint genommen, aber nicht den Mann mit dem Bart, sondern das Unbenennbare. Die hellsten Wissenschaftler, die wissen das schon und manche sagen das auch schon. Ich hatte jemanden zu Gast bei mir im Seminar in Steierberg. Ich erzählte da was fröhlich über Quantenphysik, habe mich da voll auf Glatteis begeben und da saß jemand, der nickte immer ein bisschen und da habe ich schon geahnt, oh Gott, hoffentlich erzählt sie hier kein Quatsch. Und dann hat er sich in der Pause tatsächlich auch als ein Physiker von der Uni Würzburg, ein Physiker der Uni Würzburg zu erkennen gegeben und konnte mir versichern, dass das okay war. Und das war natürlich sehr beruhigend. Also ich freue mich über solche Aspekte. Ich freue mich, dass aus allen möglichen Professionen es immer mehr Ansatzpunkte gibt und mehr Interesse gibt. Das erlebe ich tagtäglich. Ich freue mich darüber. Also super Frage. Danke für die Frage. Quantenphysik hilft.
Florian schreibt, alles ist eins. Auch der Unlebendige wie ein Stein. Kann man als ganz Erwachter alles fühlen, grenzenlos, also fühlen, wie ein anderer Mensch fühlt, wie es ist, ein Tier, Baum oder ein Stein zu sein?
Das ist jein. Jein bedeutet, manchmal scheint es so sich so anzufühlen, dass das gefühlt werden kann, aber glücklicherweise nicht jederzeit, weil das diesen Dirk hier beispielsweise, was anderes kenne ich jetzt ja nicht, sehr entmenschlichen würde. Also das wäre auch kaum vom Nervensystem, wir haben ja auch ein gewisses Nervensystem mitgeliefert, ein neurologisches System, das wäre auch kaum zu erfassen. Alles wäre nicht zu erfassen. Aber dennoch gibt es in sanfter Manier, würde ich sagen, fühlt sich das so an. Also ich, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Also das wird schon irgendwie in irgendeiner Weise gesehen oder gefühlt, dass alles zusammen ist, nicht gehört, also dass es schon eins ist und das fließt auch wie so eine liebevolle Energie, aber ich würde nicht sagen konkret von einem Stein hier hin und zurück, sondern das ist einfach, es ist ja eins. Da wird dann auch gar nicht mehr so getrennt. Das ist eben der Punkt, weil Trennung nicht mehr existiert und auch nicht mehr so richtig gefühlt wird, könnte ich gar nicht sagen, ich fühle jetzt da mehr als dort. Wobei natürlich bei Menschen ist das nochmal viel stärker natürlich. Also da sehe ich schon wirklich, dass die gleiche Essenzen in den Menschen mehr als in einem Stein vielleicht. Aber im Grunde ist das alles wie ein fluktuierendes Feld der Einheit. Vielleicht mal in unterschiedlichen Stärken, je nach Tagesform auch.
Mhm. Nicole schreibt, ist es deiner Ansicht nach auch nur ein Konzept eines Menschen, in Klammern innen und außen, Energie zieht, Energie an, Glaubenssätze lösen und all diese Praktiken, da geht es ja immer nur um das Ich.
Ja, das, das ist schön. Das ist ja so ein bisschen aus der, also Energie und Anziehen und Energieräuber und Glaubenssätze und die ganzen Sachen, das ist ja noch eine sehr große Ich-Geschichte. Und sobald du erkennst, dass das Ich, also diese Ich-Figur im Grunde nur eine Illusion ist und ein Gedanken- und Emotionskonstrukt ist, was einfach dort in deinem Gewahrsamsfeld als scheinbare Figur auftaucht, wenn das sich auflöst, also die Identifikation damit zunächst. Diese Figur wird dann später auch tatsächlich kleiner, aber sie löst sich nicht ganz auf. Das ist ein riesiger Irrtum. Wir müssen unser Ich auflösen. Nein, Gottes Willen. Also wir brauchen Ich-Gedanken für Planung, für Konstruktion, für Organisation, damit wir uns verständigen können. Es wird also im Grunde geistig massiv ausgerümpelt, entrümpelt, aber hier ist nicht mehr, dass gar nichts mehr gedacht wird. Das ist auch nicht. So, und also diese Sachen, die ganzen Ich-Geschichten und Energieanziehung entfallen mit der Erkenntnis, dass es gar kein Ich gibt, dann gibt es auch niemand anderes mehr, was dir was klauen könnte. Denn, wichtiger Aspekt, wenn wir uns nur für ein kleines Ich halten, das ist ja nicht nur, dass wir dann daraus erwachen wollen oder so. Das hat ja noch ganz andere Implikationen, nämlich, dass wenn wir uns nur für eine kleine abgetrennte Welle halten, für ein kleines Ich, das macht ja eine tierische Angst. Das erzeugt ja die ganzen Störungen in unserem Körper, in unserer Seele oder in unserer Psyche, in dem kollektiven Bewusstsein. Das ist ja das, genau das ist ja die Illusion der Trennung, erschafft ja gerade dieses ganze Leid. Und die Geschichtchen dazu, Energieräuber, Energieanziehung und so weiter und so fort. Das ist ja genau durch das Spiel der Trennung entstanden und das soll ja auch so sein, weil das Spiel ja sonst, das Sein kann sich ja praktisch ohne eine Gegenreibungsfläche im Grunde ja gar nicht erkennen. Also das Spiel ist schon absichtlich so konstruiert, dass es so gespielt wird. Das Ich ist erforderlich, wenn das schrumpft, wirst du so viel Raum erhalten in dir, sage ich jetzt mal so, wo dann auch klar wird, dass diese Energieanziehung keine Rolle mehr spielt. Im normalen täglichen Leben, Partnersuche hatten wir auch schon vorhin oder sowas, gibt's natürlich chemische Anziehung stärker zu einer Person als zu einer anderen. Und das ist so und da hilft auch nicht, dass das erkannt wird. Ich bin ja mit jedem eins, also da gibt's auch noch graduelle Unterschiede. Das schon. Ich hoffe, die Frage ist irgendwie beantwortet soweit.
Achim schreibt zwei Fragen. Erstens, Gesetz der Anziehung ist ja auch nur ein Konzept. Inwieweit ist es dann eventuell trotzdem sinnvoll, für den Körper positive Gedanken, Affirmationen und so weiter zu verinnerlichen? Und zweitens, was kannst du empfehlen, um stärker in die Erfahrung, in das Fließen mit dem Leben zu kommen?
Ja, zu den Affirmationen hatte ich ja schon gerade was gesagt. Also ich bin da sehr dafür, Affirmationen zu nehmen, an die du auch wirklich glauben kannst, also die auch stimmen. Und da kannst du ja auch Literatur oder andere Quellen zu Rate ziehen, was da, wo du wirklich sagst, das ist auch die Wahrheit. Und nicht nur, das fühlt sich für mich stimmig an. Sowas wie, ich habe jetzt endlich mal verdient, 500.000 Euro im Lotto zu gewinnen. Das fühlt sich stimmig an. Aber also, du weißt, wovon ich spreche. Also kannst du tun, aber dann lieber doch, weil es einfach dann auch schneller geht, erstaunlicherweise relativ regelmäßig in Stille sitzen und versuchen, die Stille aufsteigen zu lassen durch bestimmte, vielleicht durch Übungen und kleine Techniken, die ich schon mal genannt habe oder die du auch überall finden kannst. Das halte ich für wesentlich sinnvoller, weil du dann auch merkst, dass dir gar nichts mehr fehlt. Denn Affirmationen dienen ja auch oft dazu, einen Mangel auszubügeln, den wir zu haben scheinen. Also mir fehlt noch irgendetwas, das fehlt mir noch und dann mache ich meine Affirmation und dann wird das vielleicht besser werden. Also das ist ja aus einem Mangelgefühl heraus. Und wenn du aber erkennst, dass du, dass dir gar nichts fehlt, sondern dass du unglaublich viel zu geben hast, weil du nämlich alles bist, dann brauchst du diese Sachen nicht mehr zu tun. Und die zweite Frage war, glaube ich, was war das? Kannst du das nochmal wiederholen, die zweite Frage, Svantje? Was war die zweite Frage?
Was kannst du empfehlen, um stärker in die Erfahrung, in das Fließen mit dem Leben zu kommen?
in die Erfahrung zu kommen. Ja, immer wieder das Gleiche, im Grunde immer wieder das Gleiche. Also wirklich, immer, glaub nicht alles, was du denkst. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und nimm dich nicht so ernst. Also nimm dich nicht so wichtig, was du denkst. Nimm nicht so wichtig, was andere denken. Nimm auch deine spirituelle Suche nicht so wichtig. Nimm erstmal viel mehr mit Humor. Denn wenn wir in die Lage uns versetzen, dass wir manches so ein bisschen lockerer sehen, dann achten wir auch nicht mehr auf jedes, was hier gedacht wird. Und dann kann sich das auch so ein bisschen entknoten. Und dann kann auch das Licht mehr erscheinen, was du bist. Es gibt natürlich auch andere Ausrichtungen aus dem Östlichen kommen. Es waren ja immer diese meditativen Dinge, Zen und andere Vipassana-Meditation, die ganzen Sachen. Und was oftmals gar nicht mehr bekannt ist, im Westen gibt es eigentlich auch eine uralte Spiritualität, die ist aber irgendwie, hat Schiffbruch erlitten irgendwie. Das war dann eher so die Hinwendung zur Natur und zu dem scheinbaren Außen. Aber dort können wir auch unheimlich viel und stark wieder zu uns finden. Also wenn du eine Liebe hast, eine echte Liebe zu was anderem, als nur in Stille zu setzen, dann mach was anderes oder beschäftige dich mit Tieren oder geh in die Natur, mach irgendwas, was dich erfüllt. Und ganz ehrlich, diese Erfahrung, uns kann doch sowieso schon nichts mehr passieren. Maharshi hat mal gesagt, Spiritualität ist wie ein Krokodil, wenn es sich erst einmal im Maul hat, dann lässt es nie wieder los. Das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, wenn wir irgendwann auch mal vielleicht die Nase voll haben von dieser Sucherei, wie es bei mir damals der Fall war, dann können wir das auch erstmal sein lassen. Denn dir kann im Grunde deines Wesens sowieso nichts passieren. Also dann suchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zufriedenheit. Okay, das kann man auch finden mit anderen Methoden. Man muss ja nicht unbedingt dieses Erwachen erleben und so. Das ist ja auch ein bisschen Glück und Gnade. Das hilft auch schon. Die Erfahrung ist doch die Erfahrung dessen, was du liebst. Und vielleicht ist auch super hilfreich, mal so wirklich, wirklich ehrlich, ehrlich, das war jetzt kein Tonfehler hier, das habe ich doppelt extra gesagt, wirklich, wirklich ehrlich, ehrlich zu dir zu sein. Was ist meine wahre Sehnsucht? Wirklich dich mal hinzusetzen, was ist denn meine wahre Sehnsucht? Nicht, was glaube ich noch machen zu müssen. Und die Erfahrung zu suchen. Und das geht auch oft mit Menschen zusammen. Wir brauchen Hilfe. Wir sind Kontaktwesen. Nur alleine in der Höhle, in der Tropfsteinhöhle in Nepal zu sitzen auf so einem Tofu-Reiskissen, das wird auch nicht die Erfüllung bringen. Wir sind ja nicht umsonst hier in einem europäischen Land, wo viel los ist, wo es Menschen gibt. Und wir können auch mit anderen Menschen zusammen ganz transzendente spirituelle Erfahrungen machen. Also mit dem, was wir lieben. Musik, Malerei. Vielleicht war es so, ich kenne dich nicht, dass du früher was als Kind gern gemacht hast, das ist verblieben. Und man kann, was ist spiritueller, als sich auszudrücken, als das, was du jetzt schon bist? Ein Mensch. Das ist doch das. Was Heiligeres, was Spirituelleres gibt's doch nicht, als wenn du deine freudestrahlenden Augen in die Welt richtest und da sagen, was ist mit dir denn? Du siehst da so richtig glücklich aus. Das muss nicht an Erleuchtung liegen. Das kann einfach daran liegen, dass du endlich das tust, was du tun willst, was du wirklich tun willst. Das würde ich dir ans Herz legen. Weltlich sein wollen.
Sandra schreibt, was ist für dich natürlich? Wie werden wir wieder natürlich? Wie können wir aus der Natürlichkeit heraus leben, ohne Anhaftung?
Das ist ein hehres Anliegen ohne Anhaftung. Das ist ein spirituelles Konzept, das ich dir gerne jetzt wegreißen möchte. Wir haben ja hier Verbindungen. Wir sind ja hier angehaftet als Mensch. Also was soll das sein für ein Leben ohne Anhaftung? Also da kann ich gar nicht allzu viel zu sagen. Also das ist das Wichtigste, dass wir akzeptieren, dass das, was wir hier sind, als Mensch hier, dass wir da uns nicht wegwünschen wollen in irgendwas anderes, in andere Sphären und dass wir einfach nur eine Grundlage finden, eine bewusste, freudvolle, liebende Grundlage mit den ständig bleibenden Herausforderungen des Menschseins hier besser umgehen zu können. Mehr ist es doch im Grunde auch nicht. Das ist hier ja auch meine tägliche Aufgabe. Ich mache genau das Gleiche. Wenn die Kamera hier abgeschaltet ist, dann erlischt auch diese Funktion hier und dann mache ich auch weltliche Dinge. Ich tue vieles mit mehr Freude als vorher, das kann man schon sagen. Und Anhaftung ohne Anhaftung, das ist nur irgendwie ein Konzept, das im Grunde nicht existiert. Weil hier läuft das ja wie elektrischer Strom. Das Leben läuft im Grunde, verläuft im Grunde wie so zwischen zwei Polen, wie Strom. Zwischen diesen Polaritäten bewegt es sich hin und her. Also zu Minus gehört Plus, zu Yin gehört Yang. Und das sind auch Anhaftungen und Ablehnungen. Und das bedeutet ja übersetzt, korrigier mich, dass man mit dem normalen Leben gar nichts mehr zu tun haben will. Das wird nicht funktionieren. Und Reaktionen des Wesens gibt es hier auch auf Situationen. Die Frage ist immer nur, wie schnell kommen wir wieder mit dem inneren Pendel ins Gleichgewicht. Mehr ist es im Grunde gar nicht. Es geht darum, einfach nur ein zufriedenerer Mensch zu sein und mit unseren Urteilen unser Urteil zurückzunehmen und die Projektion, und dann ist alles schon geritzt. Denn was du hier heute Abend hörst, das kann auch eine gute Nachricht, nie vergessen werden, denn das Sein, das du bist, vergisst nie etwas, was es gehört hat, auch wenn du glaubst dann als Mensch, ich habe alles vergessen, was es erzählt hat. Das erinnert sich also immer an sich selbst, und das sollte dann eigentlich schon genügen.
Lieber Dirk, wir sind bald am Ende des Live-Chats angekommen. Ich würde noch eine Frage vorlesen.
Ja, gerne.
Thomas schreibt, existiert für mich, also in meinem Bewusstseinsfeld, nur das, was jetzt wahrgenommen wird? Also zum Beispiel nicht meine Frau, wenn sie nicht da ist?
Eine wunderbare Frage. Eine Gegenfrage stelle ich dir, und die, dann bitte ich jetzt alle, die hier zuhören, das mal bitte geistig mitzumachen und ohne inneren Zensor, die ganz klar einfach hinsehen. Wo ist London jetzt in diesem Moment? Die Antwort ist ja wohl offensichtlich. London ist nicht da. Unwahrscheinlich, aber kaum zu glauben, aber wahr. Wenn wir den Fernseher anmachen und vielleicht gerade eine Doku über den Hyde Park ist, dann tauchen Bilder auf von London. Aber was ist? Es ist ein Bildschirm, in dem Bilder auftauchen. Ich habe es gerade erklärt. Wo ist deine Frau? Es ist absurd. Sie ist, wenn sie nicht im Zimmer gerade ist, dann ist sie gerade nicht da. Kurioserweise oder genialerweise taucht sie mit einer, hoffentlich, es sei denn, die ist dir weggelaufen, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit wieder auf, wenn du die Tür aufmachst. Das ist, oder sonst, oder vielleicht ist sie ja verreist und kommt wieder. Wunderbar. Das ist ein unglaubliches Mysterium, wie das funktioniert. Und da kann man auch nicht viel drüber weiter sagen. Das wird bloß ganz klar gesehen, dass es so ist. Und auch das wissen, bitte ich dich, wie das mit der Zeit, halt das ein bisschen nur so als Auffangnetz im Hintergrund, irgendwo im hintersten Gewahrseinstübchen, das reicht aus, das dient nämlich dazu, dass wir dann nicht total mal, wenn es richtig mal hart auf hart kommt im Leben, das kann auch sein, ins Drama abrutschen, oder wenn Todesfälle geschehen oder sonst was ist, dann, das fängt uns wirklich auf, aber wir können es im Täglichen eigentlich kaum gebrauchen. Aber wenn die Frau nicht da ist, ist sie tatsächlich weg. Frag einen Quantenphysiker, das hatten wir schon. Wo ist es? Wo ist es dann? Da gibt es eine wunderbare Übung, die können wir heute nicht mehr machen, das wird zu lange dauern. Um das zu erkennen, meine ich.
Herzlichen Dank, Dirk, für diesen Live-Chat und das Beantworten unserer Fragen.
Sehr gerne, war mir eine Ehre, ein Vergnügen, und ja, ich freue mich, dass ihr hoffentlich zahlreich zugeschaut habt, fand die Fragen sehr toll. Und ich möchte noch ganz zum Schluss, ich habe es mir extra aufgeschrieben, also wenn ihr etwas Gutes tun möchtet, dann spendet doch ein bisschen für Jetzt TV. Das ist eine tolle Plattform für Bewusstheit, und ich glaube, da kann man auch ein bisschen was hingeben für, damit das weiter wachsen kann oder bleiben kann. Und da haben ja viele Leute einen riesigen Gewinn. Ich bedanke mich dafür, dass es dich gibt, und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Schönen Dank, und alles ist das eine, ist eine liebende Essenz. Das, was ich bin, das bist du auch, und das sollte genügen. Schönen Dank.
Vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Das war ganz schön.
Okay.
Gut, danke, ihr Lieblich. Dir.
Danke.
Man sieht sich bestimmt irgendwo.
In Schimming. Okay.